Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Lasst uns den Text heute lesen aus diesem Passionsbereich. Seht, das ist euer König. Jeder hat den Beipackzettel. Ansonsten die eigene Bibel. Johannes 19, 12 bis 15. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus raus, setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster auf Hebräisch, Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien, weg mit ihm, weg, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Herr, gib jetzt Licht von oben. Amen. Jetzt, wenn wir in das Königstum ein wenig hineinschauen, der erste König war welcher? Fragezeichen. Saul, genau, das wollte ich auch sagen, genau, war der erste König, der Saul. Ja, nicht? Wie er seinen Untertanen vorgestellt wurde, haben sie alle nur gestaunt. Der war ein Kopf länger als alle anderen. Also wenn das Normalmaß vielleicht 1,70 Meter war, dann war der stattliche fast 1,90 bis 2 Meter. Samuel sprach dann, da seht, welchen der Herr erwählt hat. Wir haben gestern auch und vorgestern gesehen, 5. Mose haben wir die Anweisung, kein anderer als aus dem Volk Israel, den ich erwählt habe. Und dann erwählen sie sich immer wieder selber. Und dann hat das Volk gejauchzt und gejubelt, das ist unser König. Es lebe der König. 1000 Jahre später kommt ihr letzter König. Circa genau 1000 Jahre. Kommt der letzte König Israels. Und das geschah eben in der Stunde, als Jesus dort bei Pilatus in diesem Richthaus war. Seltsam, ja? 1000 Jahre. Und hat sich dort verantworten müssen, ist vor das Volk gestellt worden. Und jetzt sagt dieser Heide, Pilatus, seht, das ist euer König. Und jetzt sieht die Begrüßung ganz anders aus. Jetzt heißt es nichts anderes als weg mit ihm. Wir wollen nochmal die Vergleiche so ein bisschen herstellen. Da war es Samuel, der alte hohe Priester, der den treuen Knecht hier, ja, der treue Knecht, der diesen Erwählten vorgestellt hat. Saul ist in sein Amt gesalbt worden. Auf dieser Seite haben wir jetzt den Pilatus, den heidnischen Mann, welcher Jesus auch als einen König kenntlich gemacht hat, nicht durch Salbung. Er hat ihm einen Spottmantel und eine Dornenkrone verpasst. Und dann kommt dieser Satz, fast mitleidig könnte man fast sagen, seht, das ist euer König. Saul war ein Jüngling in der Blüte seiner Jahre, voller Kraft. Wir haben schon gehört, ein Haupt länger als das ganze Volk. Und hier sehen wir einen Mann der Schmerzen, Jesus. Bleich, blutüberströmt, mit Dornen gekrönt, erniedrigt, der Rücken, vielleicht auch das Gesicht, zerfurcht von den Geißelschlägen. Dort am Anfang jauchzt das Volk, freut sich über den König, jetzt sichtbar. Gott wollte ja eigentlich immer als der unsichtbare König, als ein Theokrat, sein Volk regieren und jetzt haben wir den sichtbaren König. Und da haben sie alle gejubelt und gejauchzt. Es lebe der König, juhu! Und jetzt hier ein Volk voll Verbitterung, voll Hass, aufgewiegelt bis in die Haarspitzen hinein. Weg, kreuzige ihn. Und dennoch ist dieses Wort, was dieser Pilatus jetzt hier sagen muss, ein Wort von großer und ewiger Wahrheit. Hier drückt er es verbal aus, auf der Tafel, die er nachher anbringen lässt, über dem Kreuz, drückt er es schriftlich aus, für alle sichtbar in drei verschiedenen Sprachen. Das Königreich ist natürlich längst zerfallen. Und wir wollen jetzt einmal schauen, was hinter diesem Satz, seht, das ist euer König, in einer dreifachen Weise sich verbirgt. Einmal die Majestät des wunderbaren Königs, das Gericht des ewigen Königs und die Verheißung des gnädigen Königs. Erstens die Majestät dieses wunderbaren Königs. Was sagt Jesus denn zu dem Pilatus? Du hättest doch gar keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben heruntergegeben wäre. Das heißt also, der dich überantwortet hat, hat doch eine viel größere Sünde. Und er rückt jetzt den Pilatus eigentlich zurecht in diesem heilsgeschichtlichen Arrangement. Und wir hören dann nach diesem Satz von Jesus nichts mehr. Das ist der letzte Satz an den, der ihm letztendlich auch den Weg zum Kreuz bahnt. Wir haben an diesen Worten seinen treuen Gehorsam gesehen, mit welchem er den Rat und den Willen des himmlischen Vaters bis zuletzt durchfügt und sich fügt. Wir haben mit diesen Worten diese königliche Majestät zu sehen und erkannt, womit er die Sünden seiner Verkläger letztendlich und seines Richters auch deutlich in seiner Gerechtigkeit offenbart und darstellt. Wir haben aber nicht nur die Gerechtigkeit, den Gehorsam, sondern auch diese barmherzige Liebe, die wir hier bewundern können, die er diesem Landpfleger, ja, wie er dort anklopft bei ihm und eigentlich sagt, Pilatus, in mir steht das Heil vor dir. Auch wenn ich jetzt zerlumpt vor dir rumstehe, aber ich bin derjenige, vor dem du einmal die Knie beugen wirst. Jetzt tue ich es. Jetzt muss ich das Haupt neigen, aber das ist nicht das Letzte. Und das Wort hat wohl diesen Pilatus auch ins Mark hineingetroffen. Die Hoheit und Majestät gepaart mit Sanftmut und Güte, die ging diesem Mann vielleicht über Bitten und Verstehen über seinen Verstand hinaus. Der Mann, der abgestumpft war, der ja dort nicht nur Jesus als sein erstes Todesopfer, ja, wie soll ich sagen, attestiert hat. Er hat schon viele dort abgekanzelt und hat vielleicht auch die Hilfeschreie und alles Mögliche gehört. Er war abgebrüht. Das war ihm das Normale, dass dort auch die Köpfe rollten. Vielleicht hat es ihn diese Worte, die Jesus gesagt hat, von oben her, ja, getroffen. Woher bist du? Und vielleicht war immer etwas Ängstliches auch in diesem Mann, dass er das vielleicht geahnt hat, dass es eine höhere Macht gibt, aber er hat sich dieser Frage nicht gestellt. Es heißt dann in dem Evangelist Matthäus, von da an trachtete Pilatus, ihn loszulassen. Das macht man nicht in solch einer Situation aus Jux und Tollerei. Auch aus Kumpanei nicht, sondern er wusste ganz genau, was jetzt auf dem Spiel steht für ihn und auch für die anderen. Und jetzt fängt bei ihm natürlich, wir haben das ausführlich jetzt vor einiger Zeit gehabt, das Taktieren an, er ist der Mann der Mitte. Er wollte nie eine klare Entscheidung und er hat immer geguckt, wie er am besten dabei wegkommt. Jetzt war es aber so, dass er nicht mehr, wie soll ich sagen, derjenige ist, der die Zügel in der Hand hält, sondern jetzt wurde er mit dem Nasenring an der Nase durch die Arena gezogen. Er hätte eigentlich sofort merken müssen, ja, sich zugunsten des Angeklagten hier einzusetzen. Und vielleicht haben auch die hohen Priester ein Stück weit gespürt, dieser Pilatus wankt jetzt wie so ein Schilfrohr. Er wankt und jetzt müssen wir ihm diesen, soll ich sagen, Durchstoß geben, dass der nicht in die falsche Richtung umkippt. Bisher hatte er alles, was er konnte, ja, für diesen Angeklagten gemacht. Und jetzt kippt das Ganze. Und diese hohen Priester haben jetzt die schärfste Waffe eigentlich noch einmal herausgezogen, die sie überhaupt hatten. Lässt du den los, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Und das war ja eine offene Drohung, die er jetzt bekommen hat. Die wollten ihn, wenn es spitz auf Knopf geht, beim Kaiser anschwärzen. Und er wusste ganz genau, er kannte diesen Kaiser Tiberius, der auf dem römischen Thron saß. Das war ein argwöhnischer und grausamer Mann. Der hat nicht lange gefackelt und gefragt, ach, wie war die psychologische Disposition bei dir, wie wir das heute immer hören, ja, und ach, und dann müssen wir ihn freisprechen oder muss er in die Klapse, ja, dann tun wir den da rein. Nein, der Mann hat kurz einen Prozess gemacht und bei einem geringen Verstoß wurden die Delinquenten letztendlich auch ihres Kopfes los. Pilatus hat vielleicht auch sein Gewissen geschlagen, nicht nur dieses Wort, was er dort bekommen hat, sondern vielleicht auch das Gewissen. Ja. Er hat oft Geschenke angenommen, das Recht gebeugt. Er hat sich gegenüber anderen auch mit grausamen Maßregeln hervorgetan. Er wusste genau, wenn das oben dort zur Sprache kommt, uiuiui, dann geht mir's an den Kragen. Und deswegen wollte er auch keine Klage bei dem Kaiser zulassen. Und trotzdem, andererseits hat dieser Gefangene ihn so gefangen genommen, ja, man muss sich diesen Zwiespalt jetzt auch wirklich mal innerlich vorstellen, dass er gesagt hat, eigentlich, ja, und er kommt doch auch nicht zu dem Schluss, ich habe keine Schuld, ich wasche mir die Hände und dann seid ihr dran. Und jetzt versucht er noch ein, wie soll ich sagen, letztes Feuer aus dem Eisen heraus, den Eisen aus dem Feuer herauszuholen, indem er sagt, jetzt stellt er Jesus dem Volk vor und sagt, guckt doch mal, das ist euer König. Ich denke nicht, dass das ja höhnisch und spöttisch gemeint war. Er wollte vielleicht auch dem Volk ein Stück weit zeigen, guckt doch mal, von dem geht doch gar keine Gefahr aus. Das ist euer König. Habt doch Erbarmen mit dem Mann. Ich interpretiere es einfach so. Und dennoch kommt jetzt dieses wunderbare Wort aus diesem Mann, dieses Ungläubigen, seht, das ist euer König. Wir verstehen es, wenn Jesus Knecht genannt wird, Knecht Gottes. Sein Leiden und Sterben zeigen eigentlich nichts als Knechtsgestalt. Wir können es auch verstehen, wenn Jesus unser hoher Priester genannt wird, der durch sein teures und heiliges Blut uns letztendlich die Erlösung geschaffen hat. Wir verstehen es auch, wenn Johannes der Täufer sagt, da ist das Lamm Gottes. Müsst mal den Isenheimer Altar anschauen. Ja, da ist Johannes der Täufer neben dem Kreuz abgebildet und hat einen ganz langen, überlangen Zeigefinger. Und er zeigt auf Jesus. Kann man im Internet mal anschauen. Aber dass er hier in seiner tiefsten Erniedrigung schmachvoll und schmerzvoll leidet, als ein König genannt wird, das ist ja für uns nicht so schnell einsehbar. Und dennoch ist der gebundene Mann dort vor dem Richthaus ein König der Ehren und der Herrlichkeit. Welche königliche Ruhe strahlt hier Jesus aus gegenüber seinen Feinden? Er ist wirklich stumm und still wie ein Lamm. Er hat nicht gescholten, heißt es, als er gescholten ward. Ja, er hat nicht gedroht, als er litt. Das wäre so das Normale gewesen, dieses Verhalten. Wir stellen uns das ja immer auch bildlich vor, wie das bei uns ist. Schilt uns einer, dann heißt es doch das Motto, wie du mir, so ich dir noch viel Dollar. Ja, das ist doch unser Motto. Jesus kennt das nicht. Mitten in all diesem schmachvollen und schmerzvollen Leid ist und bleibt er der König der Sanftmut, so wie es Jesus selber ja auch gesagt hat. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das, was er hier auch zeigt. Er ist immer das geblieben. Und seine heilige Unschuld ist nicht nur in guten Tagen zu sehen, sondern gerade auch dann in Tagen, wo es den Bach runtergeht, sage ich es mal so. Ja? Sanftmut ist nicht uns auf den Leib geschnitten. Das müssen wir in vielfacher Demütigungsarbeit, die Gott an uns leistet, immer wieder lernen. Und er führt uns oftmals in solche Situationen hinein, wo wir nur noch Beton sehen, vor uns, neben uns, rechts und links und hinter uns. Und unter uns, die Füße sind auch einzementiert, dass wir keinen Zentimeter weiterkommen. Aber der Weg nach oben, der ist immer frei. Was für eine Ruhe, was für eine königliche Würde gegenüber seinem Richter. Wie zeigt sich das? Die Würde zeigt sich in einer dreifachen Weise. Einmal in seinem Schweigen, dass er nicht nervös wird, dass er alles Gott anheimstellt. Er rechtfertigt sich nicht, ja. Und ein zweites, seine Würde zeigt sich auch in seiner Antwort. Ganz einfach pocht er bei Pilatus an und sagt, du, wir müssen doch mal die eigentlichen Machtverhältnisse gerade stellen. Ich paraphrasiere. Ja, und die Macht, die du hast, ist doch nicht von dir. Die ist von oben. Und wenn sie von oben kommt, ist sie jetzt der Wille Gottes. Du bist letztendlich derjenige, der hier das zur Ausführung bringen muss. Das ist Würde. Die Würde in seinem ganzen Benehmen, die selbst diesem Weltmann dann den Satz herauspresst, ich finde doch keine Schuld an ihm. Es ist ja schon flehentlich, wenn er das immer wieder, siebenmal hatten wir gestern gesehen, siebenmal kommt dieser Satz, ich finde keine Schuld an ihm. Und dann handelt er doch wieder besseren Wissens. Ja, die Propheten haben diesen König verheißen mit seiner königlichen Würde. Die Engel haben ihn uns verkündigt, diesen König. Die Weisen aus dem Morgenland haben ihn gesucht. Wir sehen, dieser König, wir werden ihn nicht los. Auch die ganze Geschichte wird ihn nicht los. Nathanael fragt, ja, ein Israelit ohne Falsch, ja, du bist Gottes Sohn, der König von Israel. Also wir sehen, immer wieder kommt das Bedürfnis und auch der Ausdruck, das ist der König. Und selbst die Soldaten haben in ihrer Unwissenheit das Wort Gottes erfüllen müssen. Diesen König dann einen roten Mantel, vielleicht werden wir nächstes Jahr über die Mäntel reden, den roten Mantel, den Purpurmantel anziehen. Das ist der Mantel des hohen Priesters. Die Farbe Rot ist das Blut. Bei Herodes sehen wir, er kriegt einen weißen Mantel. Das ist die Farbe der Gerechtigkeit des Königs. Also so sehen wir, dass diese Großen der damaligen Zeit genau das haben tun müssen, was in der Schrift von Jesus als dem König schon vorgeschattet uns gezeigt ist. Und er kriegt eine Krone auf das Haupt. Es ist keine Krone der Ehre. Es ist eine Dornenkrone der Schmach deiner Sünde und meiner Sünde, die dort durch die Dornen abgeschattet ist. Wo wohnt Gott? 5. Mose 33, 32. Ich wohne bei dem, nein, da heißt es, der im Busche wohnt, der im Dornbusche wohnt. Und wir merken schon, dort ist angedeutet die Dornenkrone. Leid und Schmerz. Und jetzt ist das konkretisiert in Jesus und er hat diese Dornenkrone auf, die Dornenkrone, die dort schon bei Mose in dieser Offenbarung Gottes im Dornbusch angelegt war. Und jetzt wird deutlich, hier ist Jehova. Ich bin, der ich bin, in seiner für uns sichtbaren Gestalt. Dort hat Mose rumgerödelt und gesagt, oh, wer bist denn du? Und so weiter. Jetzt haben wir ganz konkret den, den Mose dort schon andeutungsweise gesehen hat. Hier sehen wir ihn in seiner Schmerzensgestalt. Und er hat einen Rohrstab, ein Zepter. Und das Wunderbare, diese Soldaten beugen ihre Knie, sie wissen gar nicht, dass sie das sinnbildlich schon dafür machen, wo Jesus in Philipper 2 sagt, alle Knie werden sich einmal vor Jesus beugen, vor dem Namen Jesus, ob sie es wollen oder nicht. Die einen freundlich, fröhlich, jubelnd und die anderen werden sagen, zähneknirschend, den habe ich abgelehnt, das ist aber der, dem ich hätte eigentlich dienen können. Die haben damals freilich natürlich nur ihren Spott gesucht über diesen König. Das ist völlig klar. Aber er hat sich ja selbst als König genannt, also machen wir da ein Spessel draus. Ja? Nein, auch hier hätte dieser Landpfleger noch einschreiten können, aber er hat prophetisches Wort letztendlich umsetzen müssen. Nichts anderes. Tja, bist du ein der König der Juden, hat er gefragt. Und Jesus, wir haben den Schwur gehabt zum hohen Priester. Bist du der Sohn Gottes? Sagst du es jetzt? Hier ist Pilatus, der von Jesus einen Schwur letztendlich abverlangt. Bist du der Judenkönig? Und Jesus antwortet mit diesem Schwur zurück, ja, du sagst es, Matthäus 27. Und er auf die erneute Frage, so bist du dennoch ein König, er antwortet er wieder, du sagst es, ich bin ein König. Pilatus hat ihm geglaubt und darum ruft er den Juden zu, jetzt seid doch euer König. Und schreibt es dann eben auch in den drei Weltsprachen über sein Kreuz, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und wir glauben und bekennen, ja, dieser Jesus ist der König in Ewigkeit. Jetzt singen wir aber nicht von dem König, was die ganze sogenannte Anbetungsmusik hier meint, machen zu müssen. Dann trällern wir schon vom Thron rum und schunkeln da in der Gegend rum. Was sagt Paulus? Und das ist für uns maßgeblich. Jesus ist der Herr. Das ist das Entscheidende. Wie er vom Thron gefallen ist, von seinem Gaulthron, nicht, was sagt er? Herr, wer bist du? Herr, ne? Und Herr, was soll ich tun? Der sagt nicht König oder irgendwie, ne, sonst irgendeinen anderen Namen, sondern Herr, wer bist du? Er wusste ganz genau, jetzt haben die Herrschaftsverhältnisse sich schlagartig geändert. Und was sehen wir am Ende? In der Offenbarung 19. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und dann bündelt sich das Ganze auf diese beiden Begriffe. Jetzt ist er aber für uns nicht der König, den wir hinterher schunkeln, sondern Paulus sagt das, wir haben das ja am ersten Abend gehabt. Wir predigen nichts als den gekreuzigten Jesus. Das Kreuz ist für uns, ja, wie soll ich sagen, der Fluchtpunkt, auf den es für uns zugeht. Nichts anderes. Dass er einmal der sichtbare König sein wird, ist völlig klar. Dass er jetzt schon als derjenige zur Rechten des Vaters sitzt, ist auch völlig klar. Er hat alle Macht in der Hand, aber die sichtbare Ausprägung seines Königtums wird noch kommen. Ein zweites, das Gericht des ewigen Königs. Jetzt denken wir noch einmal an diese schwere Sünde, und an die furchtbare Strafe, die Juden auf sich gezogen haben. Pilatus sagt ja nicht, das ist euer König. Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester schreien ihm in Ekstase: Wir haben keinen König als den Kaiser. Und da er gesehen hat, dass er nichts ausrichtet und das Gewirre und das Geschrei immer größer wurde, hat dann Pilatus sich in Unschuld waschen müssen und wollen. Und gedacht, ja, wenn ich das jetzt hier alles so abreibe, dann liegt die Schuld da drin, die schütte ich nachher in den Kidron und dann ist alles weg. Nein, das ganze Volk schreit, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Es ist ja etwas Furchtbares, wenn man so etwas ausspricht. Natürlich kann es auch sein, gut sein, wenn wir darüber reden, das Blut komme über uns, dein Blut zum Heil. Aber hier haben sie letztendlich etwas anderes gemeint. Völlig egal, Hauptsache der ist weg, dieses Blut muss weg. Und dann war es wieder Osterfest. Und dieser Kaiser schreckte vor nichts zurück. Vespasian und Titus, sein Feldherr, macht Jerusalem zu einem Schutthaufen. Kein Stein auf dem anderen. Man muss sich das bei Josephus Flavius mal durchlesen, hat also in seiner Chronik über diese ganze Sache ausführlich geschrieben. Und man sieht, wie verzweifelt dieser Kampf war. Seltsamerweise ist die Gemeinde einige Tage vorher aus Jerusalem herausgeführt worden. Und dann ging der Sturm los. Über 2 Millionen Juden haben dort ihr Leben ausgehaucht. Ein Gemetzel ohne Ende. Titus sagte immer, weil der Kaiser das wollte, der Tempel muss stehen bleiben. Das wussten alle römischen Soldaten, und wer sich dann dagegen gegangen hätte, der hätte wahrscheinlich auch sich gleich dazulegen können. Und dann sind die ein Wall nach dem anderen gefallen. Dann waren das war eine Schlacht innerhalb dieser engen Gassen Jerusalems. Da wusste am Ende keiner mehr, wer ist Feind, wer ist Freund. Man sticht einfach zu. Das Blut lief die Altstadt hinunter. So viel wurde dort vergossen. Und dann haben sie sich alle auf den Tempel zurückgezogen. Der Tempel war brechend voll mit Leuten. Und dann gingen die Römer dort hinein. Und irgendeiner der Soldaten schmeißt eine Fackel. Und dann fängt das Ganze an zu lodern und zu brennen. Titus brüllt Befehle, das darf nicht sein, löschen und so weiter. Aber in diesem Blutrausch ist alles untergegangen. Und dann hat man natürlich die Steine abgebrochen, um das Gold, was eben von innen alles vertäfelt war, geschmolzen war, dann irgendwo rauszuholen. Einen Stein nach dem anderen. Und was hat Jesus gesagt? Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Haben alle geguckt und gesagt, oh, wie soll denn das gehen? Es ging. Und da kam das Blut der Kinder und das Blut Jesu letztendlich als Gericht über das Volk der Juden. Seht, das ist euer König, so hat der Pilatus damals zu den Juden gesprochen. Und was ist aus dem Pilatus geworden? Wir haben es gestern gehört, die Gunst des Kaisers hat er verloren, war in der Verbannung, musste die eigene Zerfleischung, Zerreißung seiner Frau Claudia Procula miterleben in der Arena. Und wie sich dieser Tiberius geweidet hat an dem Anblick dieses Mannes, der schier verzweifelt ist und er sich dann das Leben nimmt. Das war der Dank des Volkes gegen seinen treuesten Freund. Ja, den das Volk bejammert hat, da hat er gesehen, sie sind verschmachtet wie die Schafe, wie verirrte Schafe, die keinen Hirten haben. Das war der Lohn dessen, dass er herumgegangen ist und hat geheilt, wohlgetan. Das war zum Schluss der Jubelruf, ja, Hosianna, und dann auf einmal schlägt alles um, kreuzigt ihn. So viel ist die Volksgunst wert. Heute hui und morgen pfui. Das ist es. Und dann diese heuchlerischen Priester, die ja in dem aufgehetzten Volk letztendlich hinterhergesprungen sind, um den Anstifter letztendlich mit Hass und Häme, ja, den sie haben ja letztendlich auch nur geheuchelt, sie haben gesagt, vom Kaiser und so weiter. Das einzige Ziel und Motiv war, der muss weg. Und da setzen wir alles in Bewegung, ja, Lüge und, die wir zur Verfügung haben. Wir haben keinen König als den Kaiser. Das hat sie eigentlich überhaupt nicht interessiert, den haben sie gehasst. Aber es war letztendlich ihr Mittel, um den Pilatus in die Knie zu zwingen. Wir haben keinen König als den Kaiser. Und doch, wenn die Juden jetzt riefen, weg, weg, und wenn es die hohen Priester schrien ans Kreuz, wir haben keinen König, wir haben nur den Kaiser, so haben sie eine gewisse Entschuldigung gehabt. Seltsam, nicht? Dass die Bibel das sogar festhält. Petrus lässt diese Entschuldigung gelten. Er spricht Apostelgeschichte 3. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt. Paulus schreibt ebenfalls 1. Korinther 2,8. Denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Jesus selbst lässt auch diese Entschuldigung gelten. Nicht, was sagt er am Kreuz? Das erste Wort. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ungeheuer. Wenn man mal einen Bonbon zu wenig kriegt, dann kann man das schon mal sagen aus, wie soll ich sagen, Menschenfreundlichkeit, naja, das verzeihe ich dir gern, hast mich einfach nicht mitgezählt, aber hier geht es ans Leben. Ungerechterweise noch einmal, wenn man was getan hat und dafür büßt, dann ist das Ding, kann man das noch einsehen. Aber hier ist der Unschuldige für die Schuldigen. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, was haben wir für Entschuldigungen? Wenn die Schrift ihnen diese Schuld nicht als wissentlich anrechnet, wir haben die Taufe auf seinen Namen, wir sind unterrichtet und eventuell konfirmiert, tja, wir haben die Macht und Gnade dieses Herrn zur Genüge auch über die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte erlebt. Wir leben nicht im Niemandsland. Und wir haben jetzt wir keine Entschuldigung, wenn wir hier sagen, Jesus, ach, das ist einfach Spielerei, ist geschichtliche Natur, interessiert mich nicht. Unsere Schuld ist viel größer als die des Landpflegers, des Volkes. Und unser Gericht wird darum auch viel schrecklicher sein, weil wir ganz anders hätten wissen können, wer dieser Jesus ist. Also, wir sind jetzt vor allen Dingen in der Verantwortung. Ist Jesus bei dir der Herr? Kannst du sagen, das ist mein Herr und mein König und mein Heiland? Das ist einfach das Wichtige. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Wenn Pilatus für uns letztendlich darauf hinzeigt, das ist euer König, ja, dann dürfen wir dieser Frage nicht ausweichen. Und dann werden wir zur Antwort letztendlich hingeführt. Wohl dem, der sagen kann, jawohl, ich habe Jesus mein ganzes Leben anvertraut. Ich habe Vergebung meiner ganzen Schuld erfahren, praktisch und konkret. Und ich weiß, dass dieser Herr mein Leben in der Hand hält und mich weiterführt. Seht, das ist euer König. Ein drittes, die Verheißung des gnädigen Königs. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. So haben sie geschrien. Tja, wir wollen es eben, wir haben es gerade, ich habe schon ein bisschen angedeutet, einerseits haben wir es gesehen als ein Gerichtswort. Ganz Jerusalem weg, ab 130, Hadrian, glaube ich, aus dem Land heraus unter Todesstrafe, wenn er noch einen Juden dort, er hat extra Palästina genannt, was ein Schimpfwort gewesen ist. Und das Volk musste verschwinden in alle Welt. Und hier haben wir jetzt aber einen anderen Sinn, den habe ich vorhin schon ein wenig angedeutet, im Sinne des Glaubens für uns zu erbitten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das heißt, der Segen dieses kostbaren, teuren Blutes Jesu, der soll unser Leben verändern und bestimmen. Der soll alles neu machen. Und in dieser Passionszeit, ja, soll dieses Blut über uns kommen, die Vergebung unserer Sünden erwirken, zum Trost unseres Gewissens und zur Besserung unseres Lebens dienen. Ein großer Haufen Volks folgte dem Herrn, dort nach bis zum Kreuz. Und da haben sie immer noch ihren Schabernack getrieben. Ja, teils aus Hass, teils aus Neugierde. Wir wollen ihm auch nachfolgen bis an sein Kreuz und letztendlich dann aber auch ihm als Vorbild und König und Herrn hinterhergehen. Ja, dass wir diesen Fußstapfen unseres Herrn Jesus nachfolgen. In Buße, Glaube und Gehorsam. Vor allen Dingen im Gehorsam. Das ist unsere Untertanenpflicht, ihr Lieben. Da gibt es keinen Spielraum. Da gibt es höchstens die Sache, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ja, warum? Jesus ist unser allmächtiger König, welchem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er ist ein weiser König. Auf ihm ruht welcher Geist? Der Unlust und der Dummheit? Nein. Der Geist des Rates, der Stärke, des Geistes Erkenntnis, der Weisheit, ja, der Ewigvater, das sagt Jesaja ganz deutlich in Jesaja 11. Und er ist ein barmherziger und gnädiger König, kein Drakoner. Niemand wird hinausgestoßen, der zu ihm kommen möchte. Und darum, wenn du auch mit deiner Schuld nicht klarkommst, dort kannst du sie abladen. Und die Schuld lebt immer in der Heimlichkeit, ihr Lieben. Ja, der Teufel möchte uns immer weismachen, oh komm, ist nicht so schlimm. Oh, wie stehst du denn dann da, wenn du da also das mal auspackst und so weiter und so weiter. Gestohlene Dinge gehören zurückgebracht. Verleumdung muss bekannt werden vor dem, den ich verleumt habe. Ja? Und so weiter. Das sind die Dinge, die uns einfach wichtig sind. Ich tue deine Übertretung um meinetwillen tilgen. Das Blut Jesu reinigt von aller
Sünde.
Ja? Und von unserer Ungerechtigkeit werden wir dann auch freigemacht. 1. Johannes 1, 9. Wenn Mangel und Armut uns drücken, heißt es, verzage nicht. Es gilt immer dieser Vers, Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird er hinzulegen. Das ist für viele auch umgedreht. Trachte zuerst nach dem Haus und. Natürlich habe ich meine Familie zu versorgen, das wäre ja schwachsinnig. Ich habe es in der Schule also einmal gesehen, Familie mit 6 Kindern und der Vater war immer nur irgendwo unterwegs, evangelisieren. Dann habe ich gesagt, wenn die Frau das trägt und schafft, dann ist das in Ordnung. Aber wenn die Frau das nicht schafft, dann hat er nicht weiter zu evangelisieren, sondern nach seiner Familie zu gucken. Das ist der gottgegebene Weg. Wenn jemand eine schwere und schmerzliche Krankheit, lass doch den Mut nicht sinken. Dieser barmherzige König, der ist auch dafür zuständig. Dein König und Herr ist herumgegangen und hat die Kranken geheilt. Wenn das Kreuz, das dir auferlegt ist, drückt und zwickt und belastet, dann fang nicht an, es wegzuschubsen und runterzureißen. Wenn du das machst, dann bekommst du ein eisernes Joch, das sagt Jeremia. Und wenn du vor allen Dingen nachher in die Sterbensnot hineinkommst, dann darfst du dich vertrauensvoll diesem weisen König und Herrn anvertrauen. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und wenn ich wandere im finstern Todestal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Und wir sehen zuerst, er führt mich und in dem Moment im Todestal wird aus dem Er ein Du. Wunderbar. Ja, wir können nur dem Herrn Jesus danken, auch für all die guten Taten und all das Gute, was er bisher in unserem Leben getan hat. Wie wollen wir ihm nachfolgen? Der Bischof Polycarp aus Smyrna, 86 Jahre alt, sah in einem Traum, wie sein Kopfkissen brannte. Und einige Tage später standen die römischen Soldaten da und holten ihn ab. Er bat dann noch um eine Stunde Gebet und hat den Jüngern, die bei ihm waren, gesagt, bitte ein Mahl für die römischen Soldaten zubereiten. Und dann nahmen sie ihn mit vor das Gericht, schon alles dokumentiert. Und dort hat ihn der römische Hauptmann relativ stark in die Zange genommen. Aber er sagt dann, 66 Jahre alt bin ich und habe Christus immer gedient und er hat mir nie etwas zuleide getan. Wie sollte ich nun diesem meinen König und Herrn fluchen, der mich gerettet hat? Ein frommer Mann, er ist nachher fröhlich auf den Scheiterhaufen gegangen. Er hat sogar gesagt, ihr braucht mich nicht anbinden. Der mich hierher geführt hat, der gibt mir die Kraft, hier zu stehen. Die Legende sagt, dass er nicht verbrannt wäre, sie nachher der Henker dort in den Flammen totgeschlagen hat. Aber wichtig ist einfach der Satz, 86 Jahre und ich habe meinem Herrn immer gedient und er hat mir nie etwas Böses getan. Wie sollte ich ihn fluchen? Auf der Insel Rarotonga, so Fidschi-Inseln, habe ich ein Beispiel, ein Missionsfest und dann tritt der Häuptling auf, der gläubig geworden war, ein Gotteskind war und sprach, ich habe unter vier Königen gelebt. Unter dem ersten war immer Krieg, war schrecklich. Unter dem zweiten war eine Hungersnot. Da haben wir entsetzlich gelitten. Unter dem dritten wurden wir besiegt und Beute der Feinde. Nun aber sind wir unter dem vierten König. Oh, ein großer, ein guter, ein mächtiger, ein schöner König. Ein König der Liebe. Jesus Christus, der König Himmels und der Erde. Er hat den Sieg behalten und unser Herz überwunden, sodass wir nur ausrufen können, O ein großer, guter, mächtiger und schöner König. Wohl uns, wenn wir ihn schon hier mit Freuden sehen in unserem Herzen und diese Fingerzeigaktion des Pilatus uns zu eigen machen, seht, das ist unser König. Jetzt, heute und in Ewigkeit. Amen.